Ja, diese Brüder und Schwestern, die freuen sich darüber, heute besonders, dass wir uns mit ihnen verbinden. Und ihre Situation wahrnehmen und ihre Herausforderungen. Wenn ich auf die erste Gemeinde in Jerusalem schaue, ist es der nicht viel anders gegangen. Wie diesen unseren von Jesus gesandten Zeugen der weltweiten Gemeinde Jesu. So möchte ich das mal heute überschreiben, das Thema meiner Predigt. Unsere von Jesus gesandten Zeugen der weltweiten Gemeinde Jesu. Die Urgemeinde in Jerusalem hatte Ähnliches erlebt, bis eigentlich die ganze Sache sich steigerte und Petrus ins Gefängnis kam, nachdem ein Jünger, der Jakobus, getötet wurde von Herodes und er nun auch im Gefängnis war. Aber schon vorher gab es Verhöre, Verfolgung, Zerstreuung, Flucht. Und ich denke, diese Brüder und Schwestern in der weltweiten Verfolgung sollen für uns auch heute ein Vorbild sein. Sie sind so nah dran an dem, was wirklich die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte beschrieben erlebt hat. Ich lese daher die Geschichte von Petrus, wie er im Gefängnis war, vor. Ich denke, das ist so die klassische Stelle, die das unterstreicht und von der wir auch eine Aufforderung bekommen, wie wir jetzt in Verbindung treten mit ihnen. Sie warten darauf, sie freuen sich. Sie sehen sich als Teil dieses weltweiten Leibes und wir demonstrieren das heute, dass wir uns mit ihnen eins machen. Apostelgeschichte 12, 1 bis 11. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es war aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wächtern und 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten offenbar sehr fest, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, es sei eine Erscheinung gewesen. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache, kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf und sie traten hinaus, gingen in eine Straße und alsbald verließ ihn der Engel. Unser Thema. Petrus war so einer. Er war der von Jesus gesandte Zeuge der Gemeinde. Er hatte das vorher schon erlebt und wurde wirklich für seinen Zeugendienst auch verfolgt. Er sagte es selber: Wir sind Zeugen davon. Und wenn wir jetzt uns mit dieser Geschichte von Petrus beschäftigen, möchte ich auf 3 Punkte hinweisen, wo ich lerne, nicht nur von Petrus, sondern auch von unseren verfolgten Geschwistern, was es heißt, ein Zeuge zu sein, ein Zeuge für Jesus, und was es heißt, ein Gesandter Jesu zu sein Und was wir miteinander als Gemeinde tun können, um mit diesen Geschwistern in Verbindung zu treten. Hier war es die Gemeinde, die selbstverständlich sich zusammensetzte und betete. Wir warten noch auf diese Überschrift und dann den ersten Punkt. Ich fange einfach mal damit an. Da ist es. Ja. Verfolgte Christen sind Zeugen. Sind Zeugen für Jesus. Ein Zeuge, so sagt dieses Wort, auf Griechisch übrigens Märtyrs, woraus dann Märtyrer wurde. Allerdings ist dieses Verständnis von Märtyrer, was wir jetzt haben, wirklich erst entstanden durch den Zeugendienst der Christen, dieser ersten Christen, auch später dann im Römischen Reich. Dass das dann eben auch ein Zeugendienst war, der bis zum Tode führte und der das Leben bedrohte. Aber am Anfang war der Zeugendienst ganz einfach etwas. Es gehörte in die Gerichtsszene und man war als Zeuge geladen im Prozess vor Gericht, um schlicht und ergreifend Tatsachen weiterzugeben. Tatsachen, die man selber gesehen und erlebt hat. Das war der Zeugendienst vor Gericht. Und genau das sah Petrus für sich an. Immer wieder in der Auseinandersetzung vor dem Hohen Rat sagte er, wir sind nichts anderes als Zeugen von dem, was wir erlebt und gesehen haben. Und das wollen wir weitersagen, weil es eine wichtige Zeugenaussage ist für die Rettung der Menschen. Vor Prozess wäre es oft eine wichtige rettende Aussage gewesen eines Zeugen, wenn der Angeklagte dadurch entlastet worden wäre. Und so ist das Zeugnis für Jesus. Kommen wir gleich zu dem Unterpunkt. Erstmal also etwas, was wir zu sagen, was wir erlebt und gesehen haben. Und da sind wir schon gefragt auch. Wir betrachten uns doch alle als Zeugen Jesu. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Jawohl. Zeugen von dem, was wir erlebt und gesehen haben. Das ist eine Frage an uns. Was erleben wir von Jesus? Was haben wir gesehen? Und wie lebendig ist er bei uns? Und das aber eben gilt es nicht nur im Herzen zu behalten, sondern auszusprechen. Sie haben es bekannt, was sie erlebt haben mit Jesus. Das ist das Bekennen. Den Auferstandenen und den Gekreuzigten, als Stephanus vor allen Dingen von der Auferstehung Jesu sprach, war das sein Todesurteil. Übrigens wahrscheinlich der erste christliche Märtyrer. Und dann ist es so mit dem Zeugen. Wehe, er macht eine Falschaussage, dann geht's ihm schlecht. Man steht mit seiner Person, mit seinem Leben für das ein, was man als Tatsache, als Fakt weitergibt. Und das sind für mich die verfolgten Christen. Fatuma, eine Christin in Somalia, wir haben es gehört, auf dem Verfolgungsindex Nummer 3 in Somalia, wo es eigentlich auch verboten ist, wie in Nordkorea, eine Bibel zu haben. Wer mal eine entdeckt, war die ganze Familie geliefert und kam in ein Strafgefangenlager. In Somalia war es mit dieser Frau so, sie ging sehr schlecht, sie war krank und hat in einem Traum eine Stimme, die Stimme Gottes und Jesu gehört und erlebte Genesung und Gesundheit. Und sie wusste sofort, das war Jesus. Und sie versuchte jetzt Gemeinschaft zu finden mit irgendwelchen Leuten. Und diese Stimme hat ihm auch gesagt, geh zu dem und den Ort. Und da fand sie Gemeinschaft. Und da fand sie auch ihren gläubigen Mann und konnte eine Familie gründen. Und dann waren sie zusammen im Gebet in der Gemeinschaft und dann war eben ein Judas unter ihnen, ein Verräter, der sie verpfiffen hat bei den Behörden. Und dann sah sie, wie die Polizei auf ihr Haus zukam und sie kamen und sagten, wir wollen dein Haus durchsuchen. Sie sagt, ihr braucht hier das Haus nicht zu durchsuchen. Wir sind Bekenner Jesu, wir gehören dazu. Ihr braucht nicht weiter hier eine Durchsuchung zu machen. Haben die trotzdem gemacht, die Bibel gefunden, haben sie eingesperrt, ihren Mann auch, der ins Gefängnis, sie in Untersuchungshaft. Und in dieser Untersuchungshaft kam ihr das in den Sinn, diese Geschichte von Petrus. Warum soll es mir nicht auch so gehen? Und dort wurde sie natürlich auch gefordert, gib deinen Glauben auf, leugne das. Und sie sagt, das tue ich nicht. Das ist Zeuge sein. Zeuge mit der ganzen Person einzustehen. Und das Wunder geschah, wie hier bei dem Petrus, der ja dann befreit wurde. Und ihr Mann wurde auch frei. Das ist wirklich für Somalia ein Wunder. Es ist passiert. Und deswegen wird es nachher auch wichtig sein, wenn wir beten, in dieser Gewissheit zu beten, wie es auch hier in der Geschichte von Petrus zu sehen ist. Aber ich möchte jetzt immer bei allen drei Punkten hier auch eine Frage an uns, nur Fragen stellen. Die könnte dann jeder für sich beantworten. Ist unser Glaube in unserer Nachbarschaft, in der Schulklasse, bei der Arbeit bekannt? Reden wir so selbstverständlich davon wie vom Wetter? Wobei ich denke mal, von Jesu Auferstehung und Kreuzigung zu reden, ist etwas wichtiger als das Wetter. Gehen wir zum zweiten Punkt. Darin sind Sie uns ein Vorbild, dass Sie Gesandte sind. Gesandte für eine besondere Aufgabe. Das nannte man Apostel damals. Petrus war ein Apostel. Aber auch Apostel sein ist etwas, was eben zu jedem Christsein, zu jedem Zeuge gehört. Was war ein Apostel? Vom Wort her, Apostello. Er war abgeordnet für einen bestimmten Auftrag. Er war bevollmächtigt durch den Auftraggeber. Und er stand immer in enger Absprache mit dem Auftraggeber. Es war oft eine Pionieraufgabe, wenn früher im griechischen und römischen Umfeld einer gesandt wurde, war es eine Pionieraufgabe. So weit, dass sogar der Bote so zum Stellvertreter wurde für den, der gesandt hat. Und genau das, ja, das ist mit diesem Begriff Apostel gemeint. Und das war Petrus, der hier wirklich Pionierarbeit geleistet hat in der Jerusalemer Gemeinde und bereit war eben als Gesandter Jesu auch mit seinem Leben dafür einzustehen. Und ich denke, bei unseren Geschwistern in der Verfolgung ist es genauso. Wir haben am Anfang ein schönes Lied gesungen. Licht in der Dunkelheit, das ist ihr besonderer Auftrag. Sie sind in einer feindlichen Umgebung, wie wir nicht. Aber es ist ihre Berufung. Kommen wir zu dem Untertitel, Berufung. Ihre Berufung, in diesem feindlichen Umfeld erst recht Zeuge zu sein und die Sendung anzunehmen. Und sie sind Pioniere. Eigentlich sind sie genauso unsere Missionare weltweit, die in diesem dunklen Umfeld für Jesus einstehen als Zeuge. Das ist ihre Sendung. Und sie erleben die Vollmacht, die Kraft Jesu. Das werden wir nachher erleben und sehen, wie es geschieht, wie sie festhalten am Glauben. Und auch ein Petrus hatte diese Vollmacht, auch als er im Gefängnis saß. Da konnte er ganz anders schlafen als damals im Boot. Er schlief so fest, dass ihn der Engel sogar in die Seite stoßen musste. Ich finde diese Szene sehr amüsant. Aber es zeigt, was aus dem Petrus für ein Zeuge geworden ist und ein Gesandter. Und jetzt wieder die Frage an uns. Wie weit gehen wir mit unserem Zeugnis? Was wären wir bereit zu opfern? Wie existenziell nehmen wir unsere Kenntnis von der Erlösung Jesu für uns? Und was lassen wir es uns kosten? Nicht nur diesen Glauben für uns zu leben, sondern zu bekennen und zu bezeugen. Und wissen wir um unsere Berufung? Wissen wir um unsere Berufung? Lasst uns auch darum beten, das soll uns auch dazu dienen in diesem Gottesdienst. Der dritte Punkt: Sie sind unsere von Jesus gesandte Zeugen. Unsere. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst, um das voreinander und vor diesen Geschwistern zu bekunden, ihr seid unsere von Jesus gesandte Zeugen und Gesandte. Und wir gehören zu euch. Für die Gemeinde war das selbstverständlich, dass sie, sobald Petrus im Gefängnis war, sofort zusammenkamen und beteten. Sie beteten. Viele mögen denken, ja, okay, schön, machen wir. Aber glauben wir auch an die Kraft des Gebetes dabei? Denn hier steckt was Verheißungsvolles darüber. Sie beteten. Und das eben andauernd, ohne aufhören. Und alle, die ganze Ekklesia, der Begriff kommt hier sogar vor, die Gemeinde betete. Und mit Erwartung. Und das ist die Bitte der verfolgten Christen. Einige sagen es uns immer wieder, die Vertreter von Open Doors, die ja auch diese Filme alle gemacht haben, die stellen immer wieder fest, dass gesagt wurde, betet nicht einfach für uns, sondern betet mit uns. Seid mit uns an dieser Front, im Gebet. Und zeigt es, dass ihr mit ihnen dabei seid. Nehmt euch die Zeit, kennt ihre Situation. Das ist ein Versuch auch heute Morgen, uns auf diese Weise eins zu machen mit ihnen. Sich mit ihnen zu verbinden. Und ich muss sagen, was wir jetzt hier feiern miteinander, auch nachher in den Gebetsgruppen, das ist für mich der stärkste Ausdruck der Einheit von Gemeinde weltweit. Hunderttausende warten darauf. Und wir dürfen mit Erwartung beten, dass es wirkt, wenn wir gleich, ihr habt die Gebetskarten schon gesehen, es kommen noch mehr Infos, mit dieser Erwartung beten, dass sich etwas tut. Und es tut sich vieles, wie diese Fatuma aus Somalia es erlebt hat. Und in all den Situationen der verfolgten Christen, die Zeugen und Gesandte sind, ihre Berufung annehmen, wachsen die Gemeinden. Die nehmen zu. Es ist ein genuiner Zusammenhang da zwischen Verfolgung und Bekenntnis und Zeugnis und Wachstum der Gemeinde. Frage an uns. Was muss in unserer Gemeinde erst passieren, dass wir mal als Gemeinde zusammenkommen und beten? Ich wiederhole den Satz. Was muss in unserer Gemeinde erst passieren, damit wir als Gemeinde zusammenkommen, so wie hier, und beten? Mittwoch versuchen wir es. Letzten Mittwoch waren wir zu dritt. Eine Frage nur an uns als Gemeinde. Der Herr segne uns jetzt miteinander bei unserem Einswerden mit den verfolgten Christen. Amen. Und wir können schon gleich einstimmen, so wie wir es gewohnt sind, spontan zu reagieren auf die Botschaft, auf diese Verbindung, die wir aufgenommen haben mit unseren Gebeten. Paar kurze Sätze, Einladung dazu. Danach werden wir dann zwei Lieder singen.
Genau. Ich gebe euch eine kleine Hinführung jetzt zu dem Thema Subsahara-Afrika. Wusstet ihr, dass es derzeit in Afrika die meisten Märtyrer gibt? Allein in Nigeria starben in den letzten 10 Jahren mehr als 19.000 Christen für ihren Glauben. Das ist mehr als in allen anderen Ländern der Welt zusammen. In einigen Regionen Afrikas hat die Christenverfolgung in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Unsere Geschwister dort brauchen unser Gebet. Auf Satellitenbildern sieht man, wie sich die Sahara als riesiger Wüstengürtel quer durch Afrika zieht. Sie trennt Nordafrika von dem sogenannten Subsahara-Afrika. Also dem Afrika südlich der Sahara. Und Subsahara-Afrika unterscheidet sich von Nordafrika nicht nur in kultureller oder ethnischer Sicht, sondern auch hinsichtlich der Religion. Während Nordafrika stark islamisch geprägt ist, leben im Süden viele Christen, aber auch Muslime und Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen. Früher lebten die Angehörigen dieser verschiedenen Religionen in der Regel friedlich zusammen. Konflikte gab es eher zwischen verschiedenen Volksgruppen. Doch dies hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Islamisch-extremistische Gruppen gewinnen immer mehr an Einfluss und dringen in immer mehr Länder und Regionen vor. Sie töten christliche Männer, entführen Frauen und Mädchen und treiben viele Christen in die Flucht. Wir wollen jetzt hier noch ein kurzes Video sehen, um mehr über die Situation und eben unsere Glaubensgeschwister in Subsahara-Afrika zu sehen.
Du kannst zwar als Christ fest im Glauben stehen, aber wenn dir solche Dinge widerfahren, dann musst du mit Enttäuschung, Angst, Vertrauensverlust und Hoffnungslosigkeit fertig werden.
Gewalt breitet sich wie ein Flächenbrand über Subsahara-Afrika aus. Subsahara-Afrika, das sind die Länder, die südlich der Sahara liegen. Mit dem Ziel, in dieser Region Kalifate zu erschaffen, sind Boko Haram und andere islamisch-extremistische Gruppen entstanden. Ihre Opfer? Vor allem Christen und moderate Muslime.
Wir waren zu Hause, als die Boko Haram-Kämpfer uns angriffen. Ich brachte meinen Kindern das Lesen bei. Ein Nachbar lief auf unser Grundstück und rief, dass im Nachbardorf Häuser angezündet werden. Wir liefen hinaus und sahen es in der Ferne brennen.
Ich öffnete das Fenster und sah bewaffnete Leute, die über den Zaun sprangen. Dann rannte ich zu meinem Vater und sagte, da sind Leute im Haus.
Sie waren alle bewaffnet und sie hatten alle Messer, schrien und schlugen gegen Türen.
Sie fingen an, unserem Vater Fragen zu stellen. Und sie sagten, dass sie auch Muslime töten, aber erst recht die Christen.
Es gibt zahlreiche tödliche Angriffe auf Christen. Meist werden christliche Dörfer überfallen, Kirchen zerstört und Christen ermordet. Boko Haram und der Islamische Staat führten im Jahr 2020 rund 400 gewaltsame Angriffe allein im Norden Kameruns aus. Darum sind viele Christen auf der Flucht oder werden vertrieben.
Es geschah an einem Sonntag im April direkt nach dem Gottesdienst. Die Terroristen drangen in die Kirche ein, ergriffen 7 Christen und töteten sie draußen. Wir hatten solche Angst. Wir waren verzweifelt und wussten nicht, was wir tun sollten. Nachdem sie sie getötet hatten, verschwanden die Täter einfach. Als wir die Opfer begraben hatten, flohen wir.
Besonders Frauen trifft die Sorge um eine Bleibe hart. Auch wissen sie nicht, wie sie an Lebensmittel für sich und ihre Kinder gelangen. Denn häufig sind es Männer, die bei den Übergriffen getötet werden. Ihre Ehefrauen bleiben als Witwen zurück.
Ich arbeite immer noch auf meinem Feld. Ich ernähre mich nur von der Ernte. Früher bestellten mein Mann und ich zusammen das Feld, aber jetzt hilft mir niemand mehr. Bitte betet für mich, dass Gott mir Gesundheit schenkt und mir hilft, damit ich arbeiten und für mich sorgen kann. Ich betete und sagte zu Gott, du hast mich gemacht, mir einen Mann und Eltern gegeben und du hast sie mir genommen. Schau, wie es mir gerade geht. Sie haben unser Haus niedergebrannt. Wir haben nichts zu essen. Nur du kannst uns noch helfen. Ich habe noch 5 Kinder. Das Schlimmste ist, dass diese bösen Menschen immer noch umherstreifen. Es wäre am sichersten, einfach zu Hause zu bleiben. Aber wir müssen auf unsere Felder gehen. Jeden Tag können sie im Hinterhalt lauern. Wir haben immer Angst.
Diese Angriffe, Flucht und der Hunger hinterlassen tiefe Spuren bei den Christen. Viele von ihnen haben infolgedessen mit schweren Traumata zu kämpfen und brauchen seelsorgerliche Unterstützung.
Der Schmerz im Herzen kann nicht einfach so verschwinden. Manchmal kann ich nicht anders, als mich zu erinnern. Vor allem, wenn kein Geld mehr für Essen oder das Schulgeld da ist. Gerade dann spüre ich den Schmerz. Es tut mir weh. Manchmal muss ich weinen,
Für mich fühlt es sich so an, als ob Gott sich von meiner Kindheit an bis heute weigert, uns zu sehen oder zu verstehen. Als wir Christen wurden, wurden wir verjagt. Dann wurde Jesus wie eine Familie für mich, als ich bei dem Pastor lebte. Aber er ließ zu, dass der Pastor ermordet wurde. Wo ist Gott? Ich kenne nur Tränen und Leid.
Bitte stehen Sie all den Christen in Subsahara-Afrika mit Ihrem Gebet bei. Sie brauchen Unterstützung in Ihrem Glauben, denn sie tragen tiefe körperliche und auch geistliche Narben. Viele von diesen Christen zweifeln auch an ihrem Glauben. Beten Sie für Bewahrung, Trost und Heilung.
Ja, das als kleiner Einblick. Und ich glaube, man kann sich das, wenn man nicht selber dort lebt, in der Situation ist, können wir uns das auch nur, diesen Video, einen Bruchteil vorstellen, was das eigentlich bedeutet, dort zu leben, auch unter dieser Angst und unter diesen Bedingungen. Ja, es ist erschütternd, was unsere Glaubensgeschwister in manchen Teilen Subsaharas Afrikas erleiden. Und ihre Situation erinnert auch an die verzweifelten Worte aus Psalm 44, 23. Um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Und doch gilt, für unseren Gott ist nichts unmöglich. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. In dieser Gewissheit wollen wir ihn nun im Gebet um sein Eingreifen für unsere verfolgten Geschwister bitten. Genau, ihr habt die Gebetskarten. Wir werden auch noch mal eine Folie einblenden, wo ein paar konkrete Gebetsanliegen gesammelt sind. Zum einen können wir danken, dass er seine Gemeinde auch an Orten härtester Verfolgung nicht alleine lässt und dass es Gemeinden dort vor Ort gibt. Und wir wollen beten um Heilung für diejenigen, die Gewalt erfahren oder Angehörige verloren haben, um Versorgung für die Witwen, deren Männer ermordet wurden und die nun allein für ihre Familien sorgen müssen. Und wir wollen beten um Kraft für die Christen, ihren Blick auf Jesus und nicht auf das Leid und die Gewalt zu richten. Und wir wollen beten, dass Jesus den Verfolgern begegnet, sie umkehren und sich ihm zuwenden. Das so ein paar Impulse und wir werden das so machen, ihr und sie dürfen jetzt in kleine Gruppen zusammengehen, immer 4 bis 5 Personen, bitte auch da auf dem Abstand gucken, man kann sich hinstellen in Gruppen oder einfach kurz umdrehen zu den Nachbarn, die hinter einem sitzen und dann werden wir uns 5 Minuten Zeit nehmen circa, diese Anliegen gemeinsam vor Gott zu bringen und ich werde dann mit einem Gebet noch schließen.
Mir ist es eine Ehre, euch jetzt ein bisschen was über Christen muslimischer Herkunft zu erzählen. Gerade weil ich zu Hause, wo ich herkomme, auch Freunde haben darf, die fliehen mussten und alles zurücklassen mussten. Genau. Immer mehr Muslime wenden sich Jesus zu. Wuhu! Diese erstaunliche Erweckung ist Grund, Gott zu preisen. Amen. Das ist mega. Doch die Entscheidung für Jesus hat für diese ehemaligen Muslime oft mega harte Konsequenzen. Im Nahen Osten, in Nordafrika und anderen islamisch geprägten Regionen müssen sie oft gerade das zurücklassen, was ihnen am meisten bedeutet. Wie meine Freunde, ihre Familie, ihre Freunde, aber auch ihre Glaubensgemeinschaft, aus der sie oft gerissen werden, weil sie fliehen müssen. Ihr Zuhause, ihre Kultur, ihre Traditionen. Manche bezahlen ihre Entscheidung sogar mit dem Leben. Doch wenn Muslime Christen werden, stellt sich häufig ihr ganzes Umfeld gegen sie. Freunde wenden sich ab. Am Arbeitsplatz kann es zu Mobbing kommen. Doch der größte Druck kommt oft von den eigenen Angehörigen. Wer den Islam verlässt, bringt Schande über die Familie und muss als Abtrünniger mit Verfolgung rechnen, die manchmal bis zur Ermordung gehen kann. Aber auch einige Staaten ahnden den Abfall von Islam mit der Todesstrafe. Deshalb leben viele Christen muslimischer Herkunft ihren Glauben einfach heimlich, sodass es keiner sieht. Wir wollen uns jetzt ein Video anschauen, das uns auch noch mehr in die Situation dieser Christen mit hineinnimmt.
And I would be going to the government.
Ich werde zum Amt gehen und deinen Namen auf der Familie streichen lassen, weil du Christ bist.
Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten.
Einer und Millionen, isoliert und auf sich allein gestellt. So fühlen sich weltweit viele Christen, die einmal Muslime waren und in einer mehrheitlich muslimischen Umgebung aufgewachsen sind, zum Beispiel aus dem Nahen Osten stammen, aus Subsahara oder Zentralasien. Überall in der islamischen Welt kehren tausende Menschen dem Islam den Rücken zu und werden Christen. Eine unvergleichliche Erweckung. In einer Welt, in der die Abkehr vom Islam sogar ein todeswürdiges Verbrechen ist. Das Risiko ist es ihnen wert. Viele Muslime sind mit ihrer Religion nicht mehr zufrieden. Sie beginnen nach Antworten zu suchen, ganz besonders im christlichen Glauben. Sie suchen online, bei christlichen Freunden oder in der Bibel. Anderen begegnet Jesus direkt in Träumen oder Visionen.
Ich träumte vom Herrn Jesus Christus. Ich sah ein Licht und hörte eine Stimme zu mir sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Der Weg, den du bisher gelaufen bist, war nicht der richtige Weg. Aber jetzt bist du auf dem guten Weg. Diese Begegnung mit Jesus änderte alles, meine ganzen Überlegungen.
Den Impuls der Familie von ihrem neuen Glauben an Jesus zu erzählen, müssen die meisten von ihnen unterdrücken. Sicherheit, Rückhalt und Identität, das alles verliert ein Muslim, der sich entscheidet, Christ zu werden. Denn diese Entscheidung bringt Schande über die Großfamilie und ist unverzeihlich. So werden enge Familienmitglieder zu Verfolgern.
Als ich meinem Vater erzählte, dass ich geworden bin, sagte er, okay, nimm deine Klamotten, ich will dich nie wieder in diesem Haus sehen. Komm nie zurück, denn du bist nicht mehr mein Sohn. Ich kenne dich nicht.
Mein Onkel drohte mir, dass jeder, der mich findet, mich tötet. Ich bat ihn, lass uns darüber reden. Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten.
Mein Bruder hat mich sehr verletzt. Er sagte zu mir, wenn eine Prostituierte an Mohammed glaubt, ehre ich sie und nenne sie Schwester. Aber dass du ein gutes Mädchen, Jungfrau und eine feine Persönlichkeit bist, das zählt nicht für mich, weil du Christin bist. Die Prostituierte kann ich Schwester nennen, aber dich nicht.
Viele Christen mit muslimischem Hintergrund leben in Angst vor der Entdeckung. Offiziell anerkannte Kirchen können sie meist nicht besuchen, da diese Christen muslimischen Hintergrunds nicht aufnehmen dürfen. Wenn überhaupt, sind Treffen mit anderen Christen nur im Geheimen möglich, zum Beispiel in Untergrundgemeinden.
Ich bin mir sicher, selbst wenn ich alleine wäre, würde Gott mich nie verlassen. Aber in der Bibel steht, dass wir Gemeinschaft brauchen. Alle Christen brauchen einander. Wenn es hier keine Christen gäbe, würde ich woanders hingehen, um welche zu finden.
Aber diese geheimen Treffen stehen in der Gefahr, vom Geheimdienst ihres Landes entdeckt zu werden.
Sie trennten uns gewaltsam voneinander. Sie schrien uns an und jagten uns Angst ein. Sie riefen, setzt euch, niemand sagt ein Wort. Dann haben sie das Haus und alles durchsucht. Sie nahmen alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hatte, an sich. Christliche Bücher, ein Kreuz, alles.
Doch trotz all dieser Gefahr verbreitet sich der christliche Glaube in der islamischen Welt rasend schnell. Und das nur, weil die Christen Mut finden, allen Risiken zum Trotz Jesu Botschaft zu bekennen. Bitte beten Sie für die Christen mit muslimischem Hintergrund. Beten Sie, dass Jesus vielen weiteren Muslimen begegnet. Aber auch dafür, dass die Christen andere Christen finden, mit denen sie Gemeinschaft haben können. Und dass diejenigen, die isoliert leben, an ihrem Glauben festhalten und nicht aus Angst zum Islam zurückkehren.
Das, was wir jetzt tun wollen, ich hatte das Gefühl, eben das Gebet hat schon voll viel Kraft gehabt und so schön, dass wir jetzt noch weiter beten dürfen. Und ich lege euch das auch ans Herz, einfach auch über den Gottesdienst hinaus weiter für diese Menschen zu beten, weil das, glaube ich, essentiell ist für sie. Genau. Lasst uns jetzt einfach beten für unsere Geschwister, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen, trotz all den Herausforderungen, die ihnen begegnen. In Gottes Wort steht, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Lasst uns einfach auf diese Verheißung vertrauen und im Gebet uns darauf stellen und auf dieser Verheißung stehen, für unsere Geschwister einstehen. Genau, und lasst uns einfach Jesus danken für all das, was er schon getan hat, für all die Muslime, die sich bekehrt haben und ihn kennenlernen durften, denen er begegnet ist. Und lasst uns einfach dafür beten, dass sie trotz dem Druck und auch von ihrem Umfeld an Jesus festhalten können und dass sie nicht darunter kaputt gehen, sondern Freude weitergeben dürfen. Lasst uns dafür beten, dass sie Kontakte zu Glaubensgeschwistern knüpfen können, dass sie nicht alleine sind, sondern wie wir einander haben, auch jemanden haben, der für sie einsteht. Lasst uns dafür beten, dass sie Zugang zu Gottes Wort erhalten. Wir haben gehört, in Nordkorea ist es ganz, ganz schlimm, nur eine Bibel zu besitzen oder auch nur einige Seiten. Manchmal schicken sie mit Fallschirmen über die Grenze von Südkorea aus und dann müssen sie versuchen, diese Seiten zu bekommen, ohne mit Menschen in Kontakt zu geraten, die gefährlich für sie sind. Lass uns auch beten um Schutz und gute Leiter für Untergrundgemeinden, die auch eine gute Lehre verbreiten. Und lass uns auch dafür beten, dass die Familien nicht mit Gewalt reagieren, sondern genauso wie ihre Geschwister, Kinder an Jesus glauben und diese Schuppen, die noch auf ihren Augen sind, abfallen. Genau, und lass uns das genauso wie eben einfach wieder in kleinen Gebetsgruppen machen. Und ich mache dann den Abschluss. Danke, Herr, dass du bei Christen muslimischer Herkunft bist. Danke, dass du jedes einzelne Herz kennst. Danke, dass sie alle deine Söhne und Töchter sind und dass du dich um sie kümmerst. Und darauf wollen wir jetzt vertrauen und dir dafür danken, dass du gut bist und dass du sie liebst. Und diese Liebe wollen wir über ihnen freisetzen, dass sie die einfach spüren in ihren Herzen, in ihrem Leben, jeden Tag neu. Und dass diese Liebe wie ein Funke von ihnen auf andere überspringt. Dass deine Liebe dort Feuer fängt und viele Herzen einfach zu dir umkehren und erkennen, wie leicht es ist, zu dir zu gehören und wie wunderschön es ist, dass du in unseren Herzen wohnst, auch wenn unsere Umstände manchmal ganz anders zu sein scheinen. Und dafür danke ich dir, Herr, für ein neues Feuer des Evangeliums, was sich dort ausbreiten wird. Und ich danke dir für viele Herzen, die noch zu dir gehören werden. Danke, dass du herrlich bist und mächtig bist und wir auf dich vertrauen dürfen. Amen.
Ja, das war wichtig und gut und ich bin ganz sicher, dass da Dinge passieren in der geistlichen Welt. Umso mehr, wenn wir dranbleiben, in Verbindung bleiben. Wie können wir das machen? Bitte nehmt die Gebetskarten mit, lasst sie nicht hier liegen. Ich will keine mehr sehen hier und nachher aufräumen müssen. Nehmt sie mit als Erinnerung auch. Und das habt ihr alles vergessen. Auf der Rückseite ist ja auch der Hintergrund. Wir haben gute Informationen hier. Die Deutsche Evangelische Allianz hat auch so ein kleines Heftchen rausgegeben zu diesem Anlass. Da habe ich 10 Exemplare mitgebracht. Die haben noch detaillierte Hintergrundinformationen, gerade auch zu der Situation in Afrika. Ich sage euch, Afrika ist ein geistliches Kampffeld geworden. Es gibt fantastische Evangelisationen jetzt wieder. Diese Organisation von Reinhard Bonke, die macht jetzt wieder in Ibadan eine riesige Evangelisation, auch in Tansania. Die Leute kommen, da ist Wachstum. Ich glaube, Christen wachsen in Afrika mehr als Muslime. Aber ihr seht, die Attacke ist stark gegen diese christliche Wachstum. Also wir haben da wunderbare Informationen hier über die Situation. Und Wir sollten eben, wenn wir auch gezielt beten wollen, uns gut informieren. Also so ein kleines Heftchen ist dort auf dem Tresen, auf diesen Holz, selbstgemachten Holztresen mitzunehmen. Und dann, wenn ihr wirklich dranbleiben wollt, ist das eigentlich die beste Lösung. Ich habe 50 Exemplare davon von Open Doors. Wir verdanken Open Doors sehr viel. Die haben uns diese Informationen geliefert, diese Videoclips und so weiter. Und das könnt ihr jeden Monat bekommen. Da könnt ihr auch, da ist so eine Karte innen, könnt ihr ein Abonnement dann eröffnen, dass ihr das jeden Monat kriegt. Und das Tolle ist, da gibt's tägliche Gebetsanliegen. Und diesen Zettel, der ist schön klein, den kann man rausnehmen, der hilft einem wirklich, jeden Tag dran zu bleiben. Ich glaube, dass ist einfach gut, nicht nur für die Christen und Schwestern und Brüder, sondern für uns selber. Weil sie sind Zeugen in einer besonderen Weise, wovon wir lernen können und sind Gesandte mit ihrer Berufung in einer harten Umgebung. Ja, wir werden auch dann in den Körbchen, die da am Ausgang sind, dafür sammeln. Legt was rein. Also diese Arbeit ist sehr gut. Die machen ja auch diesen Weltverfolgungsindex. Einer hängt auch dort. Da könnt ihr euch auch noch mal informieren über die Not in den Ländern. Ihr seht Asien und Afrika. Das sind die entscheidenden Länder, wo was passiert. Und sehr stark ist eben der Islam, der Verfolgung verursacht, aber auch in Indien der Hinduismus und in China natürlich der Kommunismus. Ja, und da gilt es dran zu bleiben und die sorgen dafür, weit breite Informationen haben. Also nehmt euch ein Open Doors Heft mit, da habt ihr weitere Informationen. Ihr könnt auch zu Einzelnen, die Kontakt aufnehmen, Briefe schreiben, das vermittelt auch Open Doors.